Gartenradio. Mitten im Grünen.
Edelrosen, Teerosen, Kletterrosen, Strauchrosen, Beetrosen, Minirosen, Hybridrosen. Über 30.000 Rosensorten gibt es und die Vielfalt wächst und wächst. Sie haben so wunderbare Namen von A wie Agathe Incarnata über B wie Baroness Rothschild bis hin zu Z wie Zayed of Abu Dhabi. Es gibt spezialisierte Rosengärtnereien, Bücher, Wissen, jede Menge rund um die Rosen. Und trotzdem, das haben wir neulich mal bei einer Veranstaltung hier in Köln gemerkt, sind es die ganz klassischen Basisthemen, die die Rosenliebhaber und Liebhaberinnen beschäftigen. Also, wie schneide ich die Rose? Warum kümmert sie vor sich hin? Kann ich auch eine alte Rose noch versetzen? Und. Ja, und weil die Rose immer noch eine der Lieblingspflanzen im Garten und auch in der Vase ist, haben wir gedacht, gucken wir noch mal genauer hin, welches alte Wissen nützlich ist und was da vielleicht aus dieser überbordenden Sortenvielfalt heraussticht. Und alles das tun wir heute mit Jannik Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
Hallo Heike.
Im Juni gab es einen internationalen Rosen-Neuheiten-Wettbewerb in Baden-Baden. 80 Rosenexpertinnen und Rosenexperten aus 18 Ländern waren da. Persika-Hybriden gab es da, Floribunda-Rosen. Verfolgst du eigentlich so, was es da immer wieder Neues gibt? Oder denkt ihr Gärtner, dann lass die mal machen, wir warten mal, bis es hier bei uns ankommt?
Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Also ich habe es auch verfolgt, aber das ist jetzt dann da prämiert worden, aber bis das dann mal runtertröpfelt in den allgemeinen Verkauf, dauert das immer noch mal 2 bis 3 Jahre.
Aber Trend konnte man sehen, es geht wirklich auch schon viel so um bienenfreundlich, naturnah.
Ja, ungefüllte Blüten, die offen sind, wo man Insekten noch anlocken kann, ist ein Trend. Was auch ein Trend ist, ist Duft wieder, ist ganz groß als Thema. Am besten auch beides in Kombination. Sehr schöne Farbkombination. Es ist nicht mehr alles schreiend bunt. Weg von Gelbtönen, was immer ein schwieriges Thema war. Grundsätzlich Gelb als Farbe. Und eben dieser Trend zum ökologischen Denken auch im Rosenkauf, finde ich gut. Ja. Wir verkaufen ja nicht nur viele Edelrosen, sondern wir verkaufen auch sehr viele Wildrosen. Mehr als in den Jahren zuvor, die ich kenne. Ja.
Du hast jetzt gerade schon ein zentrales Thema angesprochen, der Duft. Wie kann das überhaupt sein, dass man Rosen ohne Duft züchtet? Gibt es da irgendwelche Eigenschaften, die korrespondieren, dass wenn die besonders robust ist gegen Regen, dass sie da nicht duftet? Oder warum war das so?
Nee, man hat eben früher im Sinne von 30er, 40er, 50er bis in die 80er Jahre hat man auf die Blüte gezüchtet. Auf die Form der Blüte, auf die Beständigkeit der Blüte, auf die Farbe vor allen Dingen der Blüte, die Größe. Und man hat sehr viele gefüllte Blüten gezüchtet. Und der Duft war ein schönes Goodie, was man hätte mitnehmen können, aber es war gar nicht im Fokus gewesen. Man hat immer gedacht, ja, die duftet ja auch ein bisschen. Rosen riechen ja, selbst wenn man sagt, die duften nicht, riechen die ja trotzdem nach Rose. Aber es gibt natürlich spezielle Duftsorten. Und mit dem Aufkommen zum Beispiel der englischen Rosen durch David Austin, da war Duft plötzlich wieder ein Thema, weil er die natürlich wieder reingeholt hat. Und eigentlich duften ja durch die Bank weg alle David Austin-Rosen.
David Austin, da habe ich gefunden, dass der mal die teuerste Rose der Welt entwickelt hat, Juliette Rose. Die hat 15 Jahre Arbeit und 3 Millionen Pfund gekostet. Das muss man dann auch erstmal wieder reinholen. Ne?
Ja, für jeden Rosenliebhaber ist das ein Name. Und ich glaube, der hat mit seinen Lizenzprodukten hat er gut verdient. Und dann kann man sich mal auch so einem Goodie widmen, einer ganz besonderen Sorte, die man anstrebt. Das große Mysterium ist ja immer noch eine wirklich blaue Rose. Und wenn das jemand mal züchtet, dann hat er auch den Jackpot im Rosenbereich gezogen und dann braucht er auch nie wieder arbeiten.
Und wenn ich jetzt irgendwo sehe, David Austin, ist das auch schon so eine Art Siegel wie ADR-Rose oder so? Kann ich mich drauf verlassen? Ist okay?
Also es ist natürlich eine Art Siegel für besondere Blütenform und Art. Das sind oft historisch anmutende Blüten. Aber es ist kein Indikator für eine gesunde Rose. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, als die ersten auf den Markt kamen, im Laufe des Sommers waren die alle völlig kahl gewesen. Oben im Bereich sind die sehr schön gewesen, am Blühen, wunderbare, duftende, große Blüten. Aber nicht ganz winterhart, nicht ganz sommertauglich. Aber in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass sie nicht mehr so anfällig sind wie in den Jahren zuvor. Wahrscheinlich nimmt man mittlerweile auch eine andere Unterlage, die für unsere Breiten deutlich anpassungsfähiger ist. Wir können ja mal kurz rübergehen. Wir haben auch ein paar David Austin Rosen stehen.
Hier diese Royal Jubilee, die hat auch ein wunderschönes Blatt, hellgrün und rötlich gerändert. Und wir sehen hier auch ein Blatt, es hat heute Nacht geregnet. Wie auf einer Lotusblüte sind die Wassertropfen wie Perlen obendrauf. Also das ist ja wahrscheinlich auch dann gut für die Gesundheit der Pflanzen, oder? So ein Lotus-Effekt.
Ja, ja, ist es auch, weil natürlich das Wasser zum einen nimmt das ja Schmutzpartikel mit und lässt aber die Blätter selber schneller abtropfen und abtrocknen auch, weil das ist natürlich eines der Mankos der Rosen, dass die anfällig für Pilze sind, die meisten Kultursorten. Und dann bekommen die ganz schnell so Mehltau oder Sternrusttau.
Und wenn ich das jetzt nicht möchte, weiße Flecken, Mehltau, gibt es da ein Siegel, wo mir jemand sagt, das ist jetzt besser?
Genau, es gibt dieses ADR-Siegel, Allgemeine Deutsche Rosenprüfung, die testet die Rosen deutschlandweit, also verteilt über mehrere Standorte. Und da wird getestet, durch alle Standorte weg, welche Winterhärte, wie widerstandsfähig ist die gegen Pilze, wie blütenstabil ist die. Also es gibt wirklich sehr viele gute Kriterien und wirklich nur das, was nach deren guten Kriterien Bestand hat, bekommt auch dieses Siegel. Da fällt eine Menge durch, das kostet auch eine Menge, aber das, was dann am Ende dabei rauskommt, ist ja wirklich perfekt.
Gucken wir uns auch gleich mal eine an, habt ihr sicherlich auch da. Ich muss mir jetzt gerade hier an der David Austin Royal Jubilee mal einmal schnuppern. Und die duftet jetzt auch, obwohl sie ja voller Wasser ist, ja, voller Regen. Ja, ja. Aber eigentlich duften die am meisten morgens und abends, ja, oder?
Aber das ist, weil morgens und abends die Luftfeuchtigkeit höher ist. Manchmal ist das mittags, wenn es hier so extrem trockene Luft ist und die Sonne so drauf scheint, dann duften die nicht. Weil letztlich ist die Grundlage ja die Wildrose, die duftet. Und die möchte die Insekten, die morgens und abends unterwegs sind, weil da natürlich alles ein bisschen frischer ist, will die anlocken. Der Duft ist ja auch eine Idee dahinter von Mutter Natur, warum die duften. Nicht, weil wir das so schön finden, sondern weil das Insekten anlocken soll. Und dieser Duft soll eigentlich sehr frühe und sehr späte Schmetterlinge anlocken.
Oh, jetzt fängt es hier an zu regnen. Huschen wir unter das Dach. Während wir jetzt unter dem Dach stehen und bevor wir an weiteren Rosen schnuppern, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, Strauchrosen, Beetrosen, Bodendeckerrosen. Das ist aber gar nicht immer so klar. Ich habe zum Beispiel eine Bodendeckerrose, die ist mittlerweile schon 2 Meter hoch. Also was sind das für Bezeichnungen?
Also es sollte eigentlich einen Wuchs benennen und kategorisieren, aber man geht natürlich immer von einem idealen Schnitt aus. Und die meisten Fehler werden wirklich gemacht, zum einen beim Schnittzeitpunkt und zum anderen bei der Schnitttiefe. Was ich so oft hier wirklich höre, ist, so mutig wäre ich aber nicht, wenn ich dann zeige, naja, die müssen das um die Hälfte oder 2/3 von der Höhe zurückschneiden, die Rose, und das jedes Jahr. Dann sind die Leute natürlich immer entsetzt. Zum einen schneiden die Leute oft zu spät. Das heißt, im Mai, wenn die natürlich schon die ersten Blätter hat, dann haben die Leute oft Panik, dann zu schneiden, weil sie glauben, wenn sie jetzt die ersten Austriebe abschneiden würden, dass die nicht nochmal nachkämen. Ist aber Quatsch. Also wenn man die im Mai nochmal um die Hälfte zurückschneiden würde, weil man das vergessen hat im Februar, März, da würden die aus den unteren Teilen nochmal frisch durchtreiben.
Also das gilt für die Strauchrosen, ja. Bodendeckerrosen,
ja. Also eigentlich Kletterrosen. Schneidet man alles. Ja, Kletterrosen ist noch ein Stück weit eine Ausnahme. Die lichtet man nur aus. In Kletterrosen schneidet man oft eigentlich nur raus, was über Winter zurückgefroren ist. Und die könnte man alle 4, alle 5 Jahre mal mutig schneiden. Weil Kletterrosen haben natürlich die Tendenz, von unten her kahl zu werden und nur noch im oberen Drittel grün zu sein und zu blühen. Man möchte natürlich auch, dass sie vielleicht von unten her schon Blätter haben, also in den unteren 20 cm sollten die anfangen grün zu sein. Das tun die aber nicht, wenn man immer nur in den Spitzen schneidet. Aber wenn man die alle 4, 5 Jahre mal von 2 Meter auf 30 cm zurückschneiden würde, was ja den meisten Leuten wirklich Bauchschmerzen bereitet bestimmt, dann ist die auch von unten wieder schnell grün. Und vor allen Dingen eine alte Pflanze ist eben auch sehr schnell wieder sehr hoch. Innerhalb von einem Jahr hat sie dann von 30 cm ist sie dann wieder 1,80 Meter hoch. Deswegen muss man da keine Panik haben. Aber Edelrosen, Beetrosen, Bodendeckerrosen, Duftrosen, Strauchrosen kann und sollte man im Frühjahr mutig schneiden. Eine Strauchrose sollte natürlich 1,60 Meter bis 1,80 Meter hoch werden. Das heißt, man schneidet die auf 80 cm bis 1 Meter zurück. Eine Bodendeckerrose schneidet man natürlich so auf 10, 15 cm vielleicht zurück, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dementsprechend staffelt sich das nach unten, von den ganz hohen Kletterrosen bis hin zu den Bodendeckern, die wirklich auch den Boden bedecken sollten.
Wer das jetzt vielleicht nicht gemacht hat und dann kommen da so ganz lange Triebe und oben pendelt dann so eine einsame Rose, kann ich da jetzt noch was machen?
Also jetzt könnte man die noch schneiden. Jetzt im September ist das kein Thema. Man könnte aber auch überlegen, ob man einfach wartet und dann im Frühjahr den Grundschnitt macht. Weil man sollte eigentlich im Herbst die Rosen in Frieden lassen. Im Herbst sollte man vielleicht die verblühten Blüten abschneiden, knapp unterhalb der Blüte. Aber den Grundschnitt, den würde ich machen, wenn der Frost ausklingt. Nicht jeder hat so günstiges Klima wie wir hier in der Kölner Bucht, wo der Winter sehr mild ist. Wenn man zum Beispiel in Mecklenburg wohnt oder in Berlin oder in Sachsen oder in Bayern, dann hat man natürlich einen anderen Winter. Und wenn man dann schon die Rose um die Hälfte zurückgenommen hat, dann kann es natürlich sein, dass dann die Hälfte, die noch übrig ist, nochmal stark zurückfriert. Und wenn man dann wirklich wartet bis zum März, dann guckt man erstmal, was zurückgefroren ist, schneidet das raus und guckt dann, wie hoch die ganze Geschichte ist, ob die noch in den Proportionen funktioniert und schneidet die erst dann zurück.
Es gibt ja auch Experten, die sagen, schneidet doch einfach, kann nichts passieren. Ja.
Also eigentlich sage ich immer, Schnitt macht Pflanzen nicht kaputt, aber es gibt natürlich irgendwo auch eine Grenze. Man kann Dinge auch kaputt schneiden, wenn die zu alt sind und man die dann zu mutig schneidet, dann wäre das von Nachteil, weil dann treibt die Rose nicht mehr aus. Aber wenn man von Anfang an dran bleibt, dann kann man eigentlich durch den Schnitt nichts kaputt machen. Dann kann man nur verbessern. Und es ist natürlich schön, wenn man über Augen zählen oder wie die schlafenden Augen angeordnet sind an der Rose, dann kann man natürlich sich einen tollen entwickelnden Busch heranziehen. Aber wenn man alte Rosen, die man vielleicht geerbt hat aus einem Garten oder wenn man einen Garten übernommen hat und die Oma jetzt 20 Jahre nicht geschnitten hat, dann gibt es eine Regel. Äste, die dicker sind als ein Daumen dick, die sollte ich in Frieden lassen. Alles, was dünner ist als ein Daumen oder eben so dünn ist wie ein kleiner Finger, das kann ich ohne Bedenken schneiden. Und ich kann dann eine Edelrose, die dann 2,50 Meter groß ist, was sie aber eigentlich nicht sein sollte, weil sie nämlich in unteren 1,50 Meter völlig kahl ist und nur noch oben Blüten hat, die kann ich dann leider nicht mehr runtersetzen auf 1 Meter oder 50 Zentimeter, wo sie eigentlich hingehörte, weil natürlich die meisten Äste dicker sind als ein Daumen. Deswegen kann ich dann diese Probleme nicht wirklich beheben, nur noch eingrenzen ein bisschen.
Und wie sieht das aus, wenn ich die Daumendicke dann wachsen lasse und nur die dünneren dann runterschneide? Wird dann ja eine lustige
so ein bisschen,
Rose.
Ja, das wird dann schon ein sehr besonderer Strauch, ja. Deswegen wäre es eben wichtig, von Anfang an dran zu bleiben, eine Rose nicht zu schneiden. Das ist einfach das Problem. Leute, die sagen, ich muss die nicht schneiden. In der Natur schneidet ja auch keiner. Aber in der Natur gibt es ja auch keine Edelrosen, sondern gibt es nur Wildrosen. Und die kann man jederzeit mutig zurückschneiden. Es ist halt ein Risiko. Ich habe schon mal eine alte Rose geschnitten, die hatte über Daumen dicke Zweige und die hat sogar wieder ausgetrieben, aber die war sehr langsam, sehr vorsichtig im Austrieb. Aber eben diese dünneren Zweige, wenn man die zurücknimmt, dann ist das kein Thema.
Und jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich denn zum Schnitt eine extra Rosenschere?
Eine gute Schere muss nicht Rosenschere heißen, um eine Rosenschere zu sein. Eine gute Schere, die für Rosen zu verwenden ist, hat einen guten Schliff, hat eine gute Klinge, liegt gut in der Hand und hat auch eine gute Federung. Eine gute Qualität hat auch ihren Preis und ihr Gewicht auch. Mit sehr guten Materialien und nicht aus Kunststoff kostet etwa zwischen 40 und 60 Euro. Und damit kann man auch Stauden schneiden, da könnte man auch einfache Gehölze schneiden. Weil letztlich ist eine Rose ja auch nur ein Gehölz. Du musst da keinen Sammelsurium an Scheren dir aufbauen. Vielleicht kann man noch eine einfache Küchenschere für ganz dünne Sachen nehmen. Aber selbst da tut es eine richtig gute Rosenschere, die auch Rosenschere vielleicht genannt werden kann.
Gut, jetzt im September. Also ich kann einen leichten Rückschnitt vornehmen. Sollte ich noch düngen oder Pflanzenstärkungsmittel oder sowas geben?
Also jetzt im September würde das langsam aufhören mit den Pflanzenstärkungsmitteln. Aber es gibt eben sehr gute Herbstdünger, die man für Gehölze nehmen kann. Und Rosen sind ja auch Gehölze, die könnte man zur Winterstärkung könnte man die nehmen. Die haben einen sehr hohen Kaliumanteil, der lässt die Zweige gut aushärten und eine bessere Winterhärte entwickeln und die Pflanze auch ein bisschen gedrungener sich entwickeln. Es geht nicht mehr darum, Masse und Blüten zu bilden, das heißt weniger Phosphor, weniger Stickstoff, aber mehr Kalium, dass die Pflanze grundsätzlich mehr in die Winterhärte geht. Das gilt für alle Freilandgehölze.
Und da steht auch drauf, Herbstdünger für Gehölze.
Genau. Der hat einen mineralischen Anteil, damit er eben auch eine etwas schnellere Wirkung hat, weil es geht darum, dass die möglichst jetzt im September, Oktober die Winterhärte entwickeln und nicht erst über 6 Monate hinweg. Natürlich gehören dann im Frühling spätestens gehört dann wieder organischer Dünger drauf, der dann den Rest des Jahres so eine Grunddüngung erzeugt. Aber Rosen sind per se sehr hungrige Pflanzen. Wenn die nicht genug gedüngt sind oder wenn man das gar nicht macht, dann hat man auch keine schönen Pflanzen. Dann hat man weniger Blätter, hat man weniger Blüten. Und da kann man sonst so schneiden, wie man will. Eine verhungerte Rose ist nie schön. Und eine verhungerte Rose ist vor allen Dingen krankheitsanfällig. Und wenn man vielleicht schon mal jetzt beim Stichwort Krankheit sind, viele Rosen haben in den letzten Jahren über Winter ihre Blätter behalten. Das ist eigentlich keine gute Geschichte, weil natürlich auf den alten Blättern vom Vorjahr oft der Pilz fürs nächste Jahr schon darauf wartet, die neuen Blätter zu befallen. Deswegen ist es wichtig, Rosen immer schön sauber zu halten. Den Boden sauber halten, aber auch die Pflanze. Das heißt, die alten Blätter ruhig abmachen, auch wenn die noch grün sind, spätestens im Frühjahr alle entfernen und den Boden clean machen unter der Rose. Und dann hat man auch den Entwicklungsherd von Pilzen, die fürs nächste Jahr dann da wären, hat man schon mal entfernt.
Gut, und dann kann ich mir natürlich jetzt im Herbst auch schon wieder aussuchen, was ich gerne pflanzen möchte. Aber ehrlich gesagt, wenn man das schon allein bei euch sieht, was es da alles gibt. Also man ist ein bisschen überfordert, wie gehe ich denn da vor?
Ich überlege mir, wie die Rose aussehen soll. Also nicht im Sinne von Blütenfarbe aussehen soll, sondern im Sinne von Wuchs aussehen soll im Garten. Wenn ich natürlich eine Mauer beranken will, dann ist natürlich klar, dass ich eine Kletterrose möchte. Aber wenn ich zum Beispiel einen Sichtschutz mit einer Rose erzeugen möchte, so eine Art Hecke, dann würde ich ja eher über Wildrosen oder Strauchrosen nachdenken. Wenn ich aber eine große Fläche im Eingangsbereich flach, niedrig bepflanzen möchte, würde ich über Bodendeckerrosen nachdenken. Das ist vielleicht als erstmal so der Grundgedanke, den man im Kopf haben sollte. Welches Bild möchte ich erzeugen mit der Rose? Möchte ich so eine Art kleines Barockbeet mit Beetrosen, die so für sich elegant wirken? Oder möchte ich zum Beispiel ein gemischtes Staudenbeet haben, aus denen einzelne buschförmige oder strauchförmige Rosen sich entwickeln, dann nehme ich eine höher werdende Rose.
Ja. Möchte ich was haben, was ganz, ganz lange blüht?
Ja, genau. Natürlich möchte man was wirklich von Mai bis in den, ja, fast bis in den Frost blüht. Das tun die besonders gut gepflegten Rosen. Die blühen dann so lange. Letztendlich blühen, also Beetrose, Strauchrose, Edelrose, Bodendeckerrose, die können wirklich von Mai bis in den September, Oktober oder sogar noch länger blühen.
Jetzt hat der Regen sich ein bisschen beruhigt. Sollen wir jetzt mal zu der Auswahl gehen? Weil ich kann das ja so machen, dass ich mir entweder eine Rose aussuche, die einmal blüht oder mehrmals blüht.
Ja.
Oder ich mache vielleicht zwei, drei und die eine ist früh, die andere ist mittel.
Ja, die Idee ist jetzt nicht so schlecht. Aber letztendlich, es gibt keine extrem früh blühenden. Es gibt natürlich sehr früh blühende Wildrosen. Bei den mehrmals blühenden Sorten, remontierenden Sorten, ist es eigentlich so, dass mit Beginn des Mais eigentlich alles anfängt, die ersten Blüten zu bilden. Egal, ob das jetzt eine Edelrose, Strauchrose, Beetrose ist.
Hier haben wir die Klaus Dalby. Die hat Flecken auf dem Blatt.
Einmal ist es ein bisschen das Bewässern über Kopf hier, was gerne mal Brandspuren auf den Blättern macht. Aber ich kann nicht ausschließen, dass das hier auch Sternenruster ist. Hier unten kann man das etwas erkennen. Also es ist ein bisschen wie bei einem Hautarzt. Wenn der Fleck sehr ordentlich abgegrenzt ist vom Rand her, dann ist es oft eine Brandspur. Wenn der aber nach den Rändern so ausfranst, dieser schwarze Fleck, und vielleicht auch nochmal so einen Hof aus hellgrünen, gelblichen Bereich hat, dann ist es ein Zeichen für Sternenruster.
Und was mache ich dann?
Wenn das jetzt um die Jahreszeit auftritt, macht man eigentlich nichts, außer diesem Sauberhalten der Rose. Wenn das aber schon im Mai oder im Juni auftritt, eigentlich wäre es natürlich schön, davor schon nachzudenken, bevor die diesen Pilz hat, nämlich ein Stärkungsmittel zu verwenden. Etwas auf Schachtelhalm, auf Brennnesselbasis, auf Nehmbasis, um die Pflanze gesund in den Sommer zu bekommen. Hygiene ist wichtig, also sprich die alten Blätter zu entfernen, aber eben auch Prophylaxe. Nehm und Schachtelhalm und Brennnesselsud, das kann man für den, der jetzt keinen großen Garten hat und auch diesen Geruch nicht möchte, kann man das als Konzentrat kaufen. Da muss man das nur anrühren und dann am besten ist es natürlich zu sprühen auf die Blätter, weil das dann am besten wirkt. Aber es gibt eben auch für eine große, hohe Rose, die man nicht mehr sprühen kann, so eine Kletterrose, die dann 3 Meter ist, da geht man nicht mehr mit der Sprühflasche dran, kann man auch gießen. Gießen hat allerdings den Nachteil, dass etwa 80% der Wirkstoffe geht verloren und nur 20% wirken dann im Vergleich zu dem, was man, wenn man es auf die Blätter sprühen würde, funktionieren würde. Es gibt nochmal so Hausmittel, nämlich mit Milch könnte man das machen. Also unbehandelter Milch sind ja Bakterien drin. Milch verdünnt mit Wasser auf die Blätter, dann bildet das so eine Art Schutzschicht. Aber auch das sollte man eigentlich vorbeugend machen und nicht erst bekämpfend.
Eine Milchrose.
Eine Milchrose, genau. Also es gibt Leute, die nehmen da Buttermilch, aber meine Mutter hat so gute Kuhmilch, die unbehandelt war und nicht pasteurisiert. Und sie war eigentlich fast frisch von der Kuh. Und die haben wir dann mal genommen. Wir hatten eine Packung übrig. Und ich hatte auch schon das Gefühl, allein 3 Tage nach dem Sprühen wirkte die auch schon irgendwie ein bisschen glücklicher, die Rose. Ich habe ihr gesagt, sie soll das jetzt einmal die Woche machen oder spätestens alle 2 Wochen. Also um eine Schutzschicht auf den Blättern zu erzeugen. Und das kann
stinkt
man
das nicht dann im Sommer?
Nee, das war nicht unangenehm. Also es war unangenehm beim Ausbringen, weil natürlich diese Milch ein bisschen auch die Pumpsprühgerät natürlich ein bisschen die Düse verstopft. Und man muss das gut sauber machen, damit das dann wirklich nicht unangenehm riecht. Und eigentlich ist es auch nicht schön, Lebensmittel für sowas zu verwenden. Aber diese Milch, die war kurz vorm Umkippen. Und dann hat sie noch mal was Gutes getan. Unser Rosenlieferant empfiehlt das auch, weil der das auch schon mal macht, vorbeugend.
Ich gucke jetzt gerade auf so eine englische Rose, Ragazza heißt die. Die ist noch gar nicht richtig aufgeblüht und der macht der Regen keinen Spaß. Die hat matschige Blätter. Also ist vielleicht auch ganz schön, einfach mal, wenn es geregnet hat, Rosen gucken zu gehen, wenn man eine neue will, weil dann sieht man eigentlich, wie die sich verhalten.
Ja, ja. Und wir sagen den Leuten auch immer wirklich, dass diese extrem gefüllten, die sind eigentlich wie kleine Schwämme. Die nehmen das Wasser extrem auf, speichern das auch immer zwischen den Blütenblättern und das lässt sie dann auch schnell verfaulen. Deswegen ist eine offene Blüte oder halbgefüllte Blüte deutlich besser bei regenreichen Sommern, weil die dann länger hält.
Sind denn solche Rosen auch was für den Kübel?
Kübel ist ein spezielles Thema, weil die Rose selber hat nämlich eine sehr lange, schlanke, tiefe Wurzel. Eine Strauchrose oder eine Kletterrose, die dann 2 Meter, 3 Meter hoch ist, die hat 1 Meter tiefe Wurzel, Minimum. Deswegen sind hohe Rosen, Kletterrosen, Strauchrosen sehr schlecht für Kübel geeignet. Rosentöpfe sind ja schmale, hohe Töpfe, die dann einen Durchmesser von 30, 40, 50 Zentimeter haben und dann eine Höhe von 50, 60 Zentimeter haben. Da nimmt man am besten Bodendeckerrosen, Zwergsorten, vielleicht eben auch noch eine niedrige Beetsorte und eine niedrige Edelrosensorte könnte man vielleicht auch nehmen. Die sind dann deutlich besser für einen Kübel geeignet als eine Kletterrose oder eine hohe Strauchrose.
Ein großer Wunsch von vielen Gärtnern und Gärtnerinnen sind ja naturnahe Gärten. Wo gucke ich denn da am besten hin, wenn ich da eine Rose im naturnahen Garten möchte?
Da gibt es 2 Möglichkeiten, wenn man was für die Insekten tun möchte. Es gibt einmal die Wildrosen, die gucken wir uns gleich an. Aber es gibt eben auch eine mehrmals blühende Kultursorte, das sind die persischen Rosen, die eine sehr schöne, flache, offene Blüte hat. Man sieht hier die Staubgefäße in Gelb. Die Blüte ist auch groß genug, dass dann auch größere Insekten landen können. Die gibt es von rosa über Gelb bis hin zu Weißtönen. Das sind Rosen, die werden zwischen 80 cm und 1 Meter etwa hoch, je nachdem, wie gut man die schneidet. Die können wirklich von Mai bis in den Oktober blühen.
Ich fasse die mal an. Die hat ganz feste Blütenblätter und auch ein festes Blatt. Kann man sich schon vorstellen, dass die kräftig ist? Und da steht jetzt auch Persika-Hybride, hatten wir vorhin erwähnt, ist prämiert worden in Baden-Baden. Aber das ist jetzt eine andere, das ist jetzt nicht die ganz frische.
Die ganz frische ist es nicht. Diese Eyes on Me oder Eyes of Tiger, die gibt es jetzt seit 5 Jahren auf dem Markt und die werden immer beliebter, weil die sprechen auch den ökologisch anspruchsvollen Gärtner an, weil man da was für die Insekten tun kann.
Und blühen wirklich den ganzen Sommer?
Ja, die haben im Mai angefangen zu blühen und das zieht sich jetzt durch. Wenn wir die verblühten Blüten abmachen und nicht die Hagebutten ausreifen lassen, dann blühen die wirklich bis in den späten Sommer, Herbst.
Sind die was für ein Kübel?
Ja, das ist eine kleinbleibende Pflanze, Kategorie von Rosen. Die kann man in einen, ich würde mal sagen, Durchmesser 40, Höhe 50 cm kann man die gut reinsetzen. Und dann hat man die nächsten 5 Jahre, 6 Jahre hat man Ruhe.
Und ich gucke gerade schon auf die Rosen dahinter. Das ist eine ganz kleine Rose, ganz tolle rote Blüten, steht auf einem Schild drauf, Fun and Easy. Das ist ja auch ein Trend im Moment, so Mini-Rosen, kennt man eigentlich so aus dem Supermarkt. Ne?
Genau, es sind so Mitnahmegeschenke, diese Zwergrosen, die man in so Töpfen, so kleiner als ein Joghurtbecher. Das ist jetzt eine Qualität in einem schönen großen Topf. Und das wäre eine Rose, die man auch gut in ein Gefäß setzen kann, in einen Kübel setzen kann. Zepetti wird zwischen 30 und 50 cm hoch, je nachdem, wie gut man die schneidet. Ist ein wunderschönes, klares Rot. Ist auch eine prämierte Sorte. Sehr blattgesund. Wir haben die noch nie gespritzt, unsere hier. Und die sind sattgrün, tollen roten Austrieb. Da sieht man die Grundlage eben der Edelrose, die mal eingezüchtet wurde. Ab und zu die Blüten rausschneiden und schon hat man wirklich bis in den späten Herbst etwas davon. Ganz klares Feuerwehrrot, sehr sauber in der Farbe. Und es ist eben eine tolle Kübelgeschichte. Aber wir können ja noch mal nach ADR-Rosen gucken. Das ist immer vorne auf dem Etikett auch ganz auffällig drauf ist. Das ist die Limona.
Also wo ist jetzt ADR?
Ganz vorne.
Ach so, rechts, das ist ein grünes Quadrat und ein weißes Blatt. Und in dem weißen Blatt ist eine rote Rose gebildet und darunter steht ADR.
Genau, und wenn man nochmal hinten drauf guckt, dann sieht man eben die Kategorien Blattgesundheit. Gibt es 4 Abstufungen. 4 ist absolute Spitzenklasse.
Wir haben hier auch die Dornen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie hat sich das denn so entwickelt? Hier haben wir welche ohne?
Mit wenig, genau.
Mit wenig Dornen. Und hier haben wir noch eine, das ist eine Kletterrose. Die hat wahnsinnig spitze Dornen.
Ja, und viel. Die meisten Kletterrosen relativ viele Dornen. Zum einen, weil es natürlich die ursprünglich, nennt man das ja Spreizklimmerrosen, das sind jetzt keine Hafter wie Efeu oder wilder Wein, die an der Wand selber haften, sondern sind Spreizklimmer, vergleichbar mit Brombeeren. Die stützen sich über diese Dornen, stützen die sich ja ab und halten sich dann in dem Geäst von Bäumen, von Sträuchern fest. Das ist die Idee hinter diesen Dornen, Stacheln.
Brauchen die eigentlich lange im Kompost? Die Dornen?
Ja, das ist halt sehr holziges Material, die Dornen. Ich habe meinen Kompost gesiebt mal und alte Rosenstücke vom Abschneiden, die hatte ich nach einem Jahr noch dazwischen. Die Dornen sind wirklich das Letzte, was dann verrottet von der Rose. Und die sollen ja auch sehr widerstandsfähig sein. Die sollen Tiere auch ein Stück weit abhalten, die sollen Stabilität entwickeln.
Apropos Tiere, Japankäfer hört man jetzt, aber der ist bei uns noch nicht angekommen.
Also hier in NRW ist es noch kein Thema. Es gibt ja die Blattrollwespen, im Frühjahr gibt es sehr viele Blattläuse. Es gibt auch Kaninchen, die Rosen anknabbern und dann leider auch die Rinde abschälen und dann zum Tod der Rose führen. Blattläuse ist im Frühjahr ein Thema, aber das ist ja schnell mit einem Pinsel oder mit einem Wasserschlauch sind die Blattläuse entfernt. Es sind dann wirklich schon mal Blattrollwespen oder Käfer, die an den Blättern fressen.
Hier haben wir die Stämmchen. Die sind ja auch immer sehr beliebt, weil man hat ja auch oft alles bepflanzt. Und dann hat man oben drüber noch die Rosen.
2 Ebenen und man kann doppelt bepflanzen. Das ist auch eine Nummer schwieriger. Also man kann ja alle Rosen auf einen Stamm setzen. Man könnte eine Bodendecke auf den Stamm setzen, man kann eine Strauchrose, man kann eine Kletterrose sogar auf einen Stamm setzen. Und dementsprechend gibt es auch einen Wuchs. Eine Bodendeckerrose, die hängt dann sehr schön runter. Also je nach Stammhöhe ist die dann fast bis auf den Boden ragend. Kletterrosen hatte man früher auf 2 Meter hohe Stämme, die nannte man Kaskadenrosen, weil die so in Wasserfällen gefühlt an der Pflanze runterhingen, macht man heute seltener.
Das schade, ist, schön.
Ich weiß, das war auch ein toller Trend in den 80ern. Das ist jetzt hier eine Beetrose, die wird als auf den Stamm veredelt, sehr schön mehrmals blühend. Wichtig ist aber, dass man so Stämmchen, wenn man die in deutlich kältere Regionen pflanzt, dass man die Krone schützt und weniger die Wurzel. Weil der empfindliche Teil ist natürlich hier oben der Punkt, an dem die Krone ansetzt. Den muss man schützen.
Wie denn?
Entweder baut man um die Pflanze herum Schilfrohrmatten, die könnte man drum herum stellen oder mit so einem Kokosgewebe die Krone einpacken. Wichtig ist aber, dass die natürlich keine Blätter hat, weil sonst würden die Blätter unter dieser Kokosmatte im Winter faulen. Und ich würde die auch immer nur dann erst einpacken, wenn es wirklich richtig kalt wird. Wenn es Tag und Nacht Minusgrade gibt, dann würde ich die einpacken. Und hier haben wir zum Beispiel eine Bodendeckersorte. Viele, viele kleine Blätter, viele, viele kleine Blüten, wenn die jetzt aufgehen. Und die bekommt so einen leicht überhängenden Wuchs, wenn die nicht zu stark geschnitten wird. Auch das ist eine ADR-Rose, die Hotline. Sehr gesund.
Hotline. Ja. Gibt es die Persika-Hybride auch schon als Stämmchen?
Ja, hatten wir dieses Jahr schon. Und auch die waren sehr beliebt. Die haben so einen leicht aufrechten Wuchs, sehr standfest, in der Blüte auch ganz toll. Diese persischen Rosen, die haben sich wirklich etabliert, haben ihre Berechtigung. Dann gehen wir jetzt mal zu den Wildrosen. Das ist dann wirklich nochmal eine extra Kategorie, könnte man das nennen.
Haben wir auch schon mal eine ganze Folge gemacht, weil es auch dann um die Hagebutten ging, die natürlich ein Traum sind jetzt im Herbst. Ne? Und die es ja auch in allen Formen und Farben und Ausprägungen gibt. Das ist ja wirklich nochmal eine Bereicherung.
Hier ist noch die kleine Rest der Wildrosen, also bekannt ist natürlich hier diese Sylterrose oder Dünenrose oder Kartoffelrose, ist alles ein Name für eine Kategorie von Rose. Und hier sieht man eben diese wunderschönen Hagebutten. Die Kartoffelrose hat ja die größten Hagebutten im Rosenbereich, die sind ja fast so groß wie eine Stachelbeere und die sind auch genauso lecker wie eine Stachelbeere, wenn man die verarbeitet. Aus denen macht man wirklich Hagebuttenmus, Marmelade. Das Schöne bei den Wildrosen ist, dass die extrem unkompliziert sind, alle sehr gesund, bienenfreundlich. Und wenn man sonnigen Platz hat, eine insektenfreundliche Hecke, dann kommt man nicht an Wildrosen vorbei.
Ja, und es ist ja auch eine Riesenehre, nach einer Rose benannt zu werden. Ja. Wem würdest du denn mal eine Rose widmen?
Was ja auch ganz schön wäre, wenn nach den Alexianern vielleicht eine Rose benannt würde. Das ist jetzt nicht schleimend für die Firma, aber das finde ich schön. Wenn das vielleicht auch mal Leute, die was Gutes tun für die Gesellschaft, wenn das mal anerkannt würde.
Weil die Alexianer ja auch viel im sozialen Bereich tätig sind. Ja. Aber ich finde auch, weil ja auch eine Gärtnerei ganz wichtig ist und dafür sorgt, dass nicht nur Rosen, sondern auch Wissen unter die Leute kommt.
Ja. Genau, der NABU müsste doch auch vielleicht mal eine Rose nach denen benannt werden. Wegen mir auch die Caritas oder andere soziale Verbände. Das fände ich schön, ja.
Ja, dann ran, würde ich sagen. Und wir lassen uns weiterhin von Rosen verzaubern. Vielleicht irgendwann mal doch von einer...
Perde Alexandre.
Wir verduften jetzt wieder.
Ja.
Ich sage Dankeschön, Jannik Weber, für diesmal.
Ja, danke dir auch.
Und an alle Hörer und Hörerinnen sage ich danke, wie immer, für uns Unterstützen, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und vor allem fürs Hören, Hören, Hören. Es gibt auch, wie immer, ein paar Bilder und Informationen auf der Seite auf gartenradio.fm. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Rosenmöwe. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um historische Küchengärten. Wenn auf Burgen, in Klöstern oder Schlossparks Nutzgärten angelegt wurden, dann waren die nicht nur nützlich, sondern oft auch schön, weil sie dem Prestige dienten. Berühmtestes Beispiel ist der Küchengarten von Ludwig XIV. In Versailles. Auch hierzulande wurden solche Küchengärten angelegt, allerdings ist davon oft nicht viel übrig geblieben, denn so ein Nutzgarten ist ständig in Bewegung, man muss säen, pflegen, ernten, das ist alles aufwendig in der Pflege und auch teuer. Trotzdem gibt es auch hierzulande wieder Beispiele für solche Küchengärten. Die Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild und die Gartenfotografin Marion Nickig haben 9 solcher Küchengärten porträtiert. Und das Spannende dabei ist, dass man nicht nur erfährt, was da angebaut wurde, wie das aussah, sondern auch, was diese Gärten mit der damaligen Kultur, mit der Gesellschaft oder auch mit der Persönlichkeit des Gartenbesitzers zu tun hatte. Zum Beispiel lernen wir beim nächsten Mal einen eitlen Zisterzienserabt kennen, der mit seinem Garten seine Macht demonstrieren wollte. Wir lernen auch winzige Nissengärten kennen, in denen sich die Menschen in der Nachkriegszeit mit Kartoffeln und Tabakanbau über Wasser gehalten haben. Und sogar einen Garten von vor 2000 Jahren stellen uns die beiden vor, den die Römer in Xanten so angelegt haben könnten.
Also wenn man da hinkommt, ist man erstmal überrascht. Der Garten selber sieht überhaupt nicht antik aus, weil er nämlich relativ modern wirkt mit Metall eingefassten Hochbeeten. Aber darin wachsen lauter Pflanzen, die Römer zum größten Teil aus ihrer Heimat über die Alpen an den Rhein gebracht haben. Zwiebeln zum Beispiel. Die hatten richtige Zwiebelgärten, die hatten einen eigenen Namen und es gab einen speziellen Gärtner, der sich nur um Zwiebeln und Knoblauch gekümmert hat, weil Zwiebeln damals wirklich ein Grundnahrungsmittel waren.
Und leider war damals Gartenarbeit Sklavenarbeit.
Das war Sklavenarbeit. Der Hausherr hat gesagt, wie er es gerne haben möchte und seine Angestellten, Sklaven, wer auch immer, hat es dann am Ende ausgeführt.